Herzlich willkommen bei A-Quadrat,
dem Podcast mit den beiden Psychologinnen Anita von Lünen und Anna Pantelitsch.
Hallihallo Anita.
Hallo Anna.
Und hallo liebe Zuhörer. Letzte Woche haben wir über das Thema Lügen gesprochen und dass Lügen in sozialen Situationen ja relativ häufig vorkommen. Ja, wenn das zu viel wird mit den Lügen, dann kann es passieren, dass wir uns in einer Beziehung befinden, in der es uns nicht gut geht. Und es gibt einen Begriff, der umgangssprachlich relativ oft verwendet wird, und zwar ist das toxische Beziehung. Und toxisch bedeutet nichts anderes als giftig. Das ist, ja?
Entschuldigung, ich habe gelesen, dass Toxon Bogen hieß im Griechischen, weil die Bogenschützen immer so Pfeile hatten, wo Gift dran war. Also hieß es ursprünglich Bogen, wo halt ein giftiger Pfeil vorne dran war. Entschuldigung.
Alles gut, wusste ich nicht. Dankeschön
Bitte, für
die Erklärung. Es ist aber, toxische Beziehung ist kein Begriff, der klar definiert wäre. In der Psychologie spricht man eigentlich eher von dysfunktionalen Beziehungen. Und zwar sind das immer Beziehungen, in denen es eine Dynamik gibt, die einem oder beiden, die in dieser Beziehung sind, nicht gut tut. Und die dann eben dazu führt, dass Personen leiden, dass es ihnen schlecht geht, dass das auch nachhaltig gelitten wird, und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Und das kann vorkommen in Liebesbeziehungen, das kann aber auch vorkommen im Job oder in Freundschaften, in Verwandtschaftsbeziehungen. Das kann auch in einem Kontext Trainer und Sportler zum Beispiel sein. Also es gibt eben verschiedene Bereiche, in denen Beziehungen toxisch sein können. Gekennzeichnet sind solche Beziehungen oft dadurch, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen Autonomie, also Unabhängigkeit, und Abhängigkeit. Und zwar meistens ist das in eine Richtung gekippt. Das heißt, eine Person ist oft abhängig und wenig selbstständig in dieser Beziehung. Jetzt habe ich gelesen, dass Frauen häufiger davon betroffen sind. Und zwar 41% aller Frauen,
glaube ich,
erleben in ihrem Leben einmal eine toxische Beziehung, und 31% der Männer erleben das einmal in ihrem Leben.
ich habe auch gelesen, dass halt bestimmte Persönlichkeitstypen dazu neigen, dieses Machtgefälle auch herzustellen.
Richtig.
Also Richtung Narzissmus, Psychopathie, Machiavellismus, obwohl, ne, Narzissten gibt es, glaube ich, wahrscheinlich mehr als Psychopathen oder Machiavellisten, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe jetzt keine Daten, das ist jetzt nur ein Bauchgefühl. Weil Narzissten sind es halt gewohnt, um ihr Selbstwert zu schützen, sich über andere zu stellen und sich künstlich quasi, also jetzt mal bildlich darzustellen, aufzubauschen. Und wenn sie es nicht schaffen, dann drücken sie jemanden runter. Und meistens begeben sich Frauen in solche Beziehungen, die schon vorher solche Abhängigkeiten auch kannten aus anderen Systemen. Meistens sind es eher so, wie ich schon sage, abhängige, dependente Frauen, die sich zu narzisstischen Männern angezogen fühlen oder die instabile Persönlichkeitsstörung, sprich Borderline-Störung, fühlen sich auch da angezogen. Weil wenn jemand sagt, ja, du bist gut so, wie du bist, ist das für die Personen, die eher zu diesem Persönlichkeitsstil bzw. Persönlichkeitsstörung neigen, ungewohnt, weil sie es gewohnt sind, nicht gut genug zu sein. Und dieses Vertraute finden sie bei den Narzissten dann wieder quasi. Das ist so eine Erklärung, warum sich manche Frauen in solche Beziehungen immer wieder begeben.
Und das ist ja das Fiese, ne? Also das heißt, die Bindungserfahrungen, die wir machen in der prägenden Zeit, nämlich in der Kindheit in der Regel, das bestimmt dann auch, in welche Beziehungen wir uns begeben. Und es gibt so Leute, die sagen, ich gerate immer an den Falschen, und so das Gefühl haben, es gibt da draußen nur Narzissten. Dabei hat das tatsächlich ganz viel mit ihnen selber zu tun, nicht im Sinne von, sie sind schuld, sondern das ist einfach die Art von Bindungserfahrung, die sie gelernt haben. Und dann suchen sie sich unbewusst Partner oder Freunde oder Chefs oder keine Ahnung, die genau diese Art von Bindungserfahrung eben wieder bestätigen. Da neigen wir alle dazu. Wir suchen uns quasi Umstände aus, die das, was wir bisher gelernt haben, auch bestätigen, weil das für unser Gehirn, sage ich mal, auch wesentlich einfacher ist und weil das die Muster sind, die wir kennen.
Und obwohl es falsch ist, sich gut und richtig anfühlt, obwohl es
Ja,
falsch ist. Aber
ganz
weil es halt
genau.
gewohnt ist und einfach zugänglich, fühlt es sich in dem Moment richtig an.
Das ist
Und
das,
das,
was ich kenne.
ja, und das Richtige fühlt sich falsch an, weil es halt umständlich ist und merkwürdig sich anfühlt, obwohl es vielleicht längerfristig gut ist für mich.
Jetzt
Ach Mann.
hast du beschrieben, Narzissten, Psychopathen, Machiavellisten, dass das so ja, Persönlichkeitstypen sind, bei denen es oft dazu kommt, dass die in so einer Beziehung den machtvollen Part, sage ich jetzt mal, ausüben. Was ich das erste Mal tatsächlich gelesen habe, ist, dass diese Persönlichkeitstypen der sogenannte D-Faktor eint. Hast du schon mal was vom D-Faktor gehört bisher?
Nee, nee.
Du, ich fand das total interessant. Ja, ich habe es auch das allererste Mal gelesen jetzt. Der D-Faktor, auch Dark- oder Dunkelheitsfaktor genannt, beschreibt die Struktur, einen übertriebenen Egoismus zu haben, gepaart mit einer moralischen Skrupellosigkeit. Ne? Und das trifft sowohl auf Narzissten als auch auf Psychopathen als auch auf Machiavellisten zu. Und das ja, ist quasi eine große Überschneidung zwischen diesen Persönlichkeitstypen, ist der sogenannte D-Faktor, für den es auch psychologische Tests mittlerweile gibt, um den einschätzen zu können.
Ach, spannend. Ich weiß nur, dass bei manchen gewisse Regionen im Gehirn tatsächlich verkleinert sind, dass die Empathiefähigkeit gemindert ist. Sprich, auch sich in das Gegenüber hineinzudenken, hineinzufühlen, dass da auch Strukturen verkleinert, verkümmert sind. Und das halt hirnphysiologisch auch schon schwer ist. Aber nichtsdestotrotz, diese toxischen Beziehungen kann man ja an bestimmten Merkmalen auch erkennen, damit man auch gar nicht da reingerät, ne?
Oder damit man, wenn man in so einer Beziehung steckt, tatsächlich darauf kommt, dass es eine toxische
Oder so.
Beziehung ist, weil davon sind diese Arten von Beziehungen oft gekennzeichnet, dass man selber sich gar nicht so sicher ist. Ist das jetzt irgendwie eine toxische Beziehung? Ist das dysfunktional? Na, da besteht oft eine große Unsicherheit bei demjenigen, der quasi unter dieser Beziehung leidet. Bilde ich mir das nur ein oder nicht? Und ein Faktor ist zum Beispiel, dass es starke Extreme gibt. Zum einen dieses Lovebombing, gerade so zu Beginn von einer Beziehung, überhäufen mit Komplimenten und du bist die Tollste und die Beste oder der Tollste und der Beste. Gefolgt von einer Phase der kompletten Distanz, wo man irgendwie plötzlich wie so fallen gelassen wird, der andere gar nicht mehr ansprechbar ist, emotional, also ein Wechsel zwischen Nähe und übermäßiger Nähe und Distanz, was natürlich zu einer großen Verunsicherung führt im Sinne von, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich
Naja.
den anderen verletzt? Oh Gott, warum liebt er mich jetzt nicht mehr? Ja. Autonomieverlust ist ein wichtiges Anzeichen. Also es geht immer um Kontrolle, es geht um die Themen Verantwortung für das eigene Leben, wenn die einem abgenommen wird und der andere dann vielleicht auch noch ein Stück weit eine Dankbarkeit dafür erwartet, ist das ein Warnsignal. Es kann zu Co-Abhängigkeiten kommen, das heißt, die eigenen Bedürfnisse werden zugunsten der Bedürfnisse des anderen zurückgestellt, also der andere. Dem anderen sind bestimmte Dinge wichtig und meine Bedürfnisse zählen auf einmal gar nicht mehr. Und ich gucke nur, dass die Bedürfnisse des anderen befriedigt werden.
Weil ich will ja auch nicht abgeschoben werden, deswegen befriedige ich die, weil sonst könnte ja was Schlimmes passieren.
Ganz genau. Soziale Isolation ist ein Warnsignal. Also wenn ihr euch in einer Beziehung befindet, die sehr, sehr intensiv ist und nach außen komplett abgeschottet, wenn die Brücken abgebrochen werden. Also, ne, du darfst dich nicht mehr mit deinen Freunden treffen, deine Familie ist doof, du musst nur Zeit für mich haben. Das sind Signale, die sollten euch hellhörig werden lassen.
Obwohl, ich glaube, in einer Freundschaft ist das, glaube ich, schwieriger, teilweise, ist jetzt meine Hypothese, zu erkennen, als wenn du mit jemandem intensiver wie in einer Partnerschaft zusammen bist oder zusammenlebst. Ich glaube, bei einer Freundschaft, wo du dich immer mal wieder siehst, dauert es vielleicht länger, das zu erkennen, ist meine Hypothese. Zumindest war es bei mir so bei einer toxischen Freundschaft. Grüße gehen
Ja.
raus.
Bei einer Ex-Freundschaft.
Einer Ex-Freundschaft, ja.
Wenn es bei dir selbst in so einer Beziehung zu Wesensveränderungen kommt, dann ist das auch was, das sollte dich hellhörig machen. Also wenn du merkst, ne, ich habe irgendwie keine Freude mehr, ich lache nicht mehr, ich bin antriebslos, ich habe keine eigenen Ziele mehr. dann sind das auch Dinge, die dich schon hellhörig machen können. Und wenn du alles tust, um Konflikte zu vermeiden, also bloß nichts Falsches sagen, vielleicht irgendwie Dinge verschweigen oder verheimlichen, um den anderen nicht aufzuregen, um keine Konflikte zu verursachen oder aus Angst davor, vielleicht bestraft zu werden, dass der andere aggressiv wird, auch das kann passieren, ne? Also es geht nicht nur um emotionale Gewalt oder emotionales Leid, sondern es kann durchaus auch zu physischer Gewalt kommen in toxischen Beziehungen. Wenn du ständig erschöpft bist, ne, es geht dir gar nicht mehr gut und die Beziehung kostet dich eigentlich mehr Kraft, als dass sie dir das gibt, das sind Signale, da solltest du noch mal genauer hinschauen. Und ich kenne jemand, der sich lange in einer toxischen Beziehung befunden hat und so für kurze Zeit mal einen Ausbruch gewagt hat, weil einfach was vorgefallen ist. Und der Partner hat es dann aber geschafft, tatsächlich denjenigen so zu belabern und die Dinge so zu verdrehen, die Tatsachen, dass diese Person selber angefangen hat, sich zu fragen, habe ich mir das alles nur eingebildet? Und das ist ja zum Beispiel ein Merkmal, was Narzissten haben, ne? Die können unfassbar überzeugend sein, die sind eloquent, die sind charmant und am Ende
Oh ja.
fragst du dich, ob du der Verrückte bist.
Ist meine Wahrnehmung überhaupt korrekt oder nicht?
Ja. Genau.
Ja, das ist es. Deswegen ist es auch wichtig, dann mit anderen auch zu kommunizieren. Aber das ist natürlich schwer, wenn es, ich glaube, wenn es in der Freundschaft ist, ist es leichter, als wenn du dann den Partner hast. Wieder eine Hypothese,
Ja.
darüber zu reden, hey, okay, ich weiß nicht, ob es stimmt, kannst du nochmal prüfen, ob das stimmt. Wenn du keine gute Freundin hast, die dir bestätigen kann, jetzt sind wir wieder bei Lüge und Ehrlichkeit, die ehrlich sagt, okay, deine Wahrnehmung stimmt, nee, du spinnst, ne?
Und gerade wenn du dich sozial isoliert hast, das macht es ja noch
Ja.
schwieriger, ne?
Ja.
Also du hast sozusagen kein äußeres Korrektiv mehr, was dir hilft,
Nee.
Dinge einzuordnen, wenn du nur noch den Partner hast.
Ja.
Und das ist ja eben auch eine der Taktiken, warum es zu dieser sozialen Isolation kommt, damit der Partner dich eben komplett für sich hat und du nicht mehr rauskommst aus dieser Beziehung, weil du da so verstrickt und so abhängig bist. Und der wichtigste Rat eigentlich, den ich jemandem geben möchte, der sich fragt, bin ich in einer toxischen Beziehung, ist, achte auf dein Bauchgefühl. Achte darauf, was dein Bauchgefühl dir sagt. Und wenn dein Bauchgefühl dir sagt, irgendwas stimmt hier nicht, dann guck, dass du dich genauer damit auseinandersetzt. Im Sinne von zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben. Was sind denn Situationen, womit es mir nicht gut geht, um das nochmal reflektieren zu können, auch mit Abstand, ja, um zu gucken, okay, immer wenn der andere, dann, ja, vielleicht kommst du da dem so ein Stück weit auf die Spur. Und es kann auch sehr hilfreich sein, sich eine Auszeit zu nehmen und mal Abstand zu nehmen und sei es nur mal ein Wochenende alleine zu verbringen, oder aber auch nur ein paar Stunden alleine zu verbringen, um überhaupt wieder in Kontakt mit sich zu kommen und überhaupt wieder sich zu spüren und die eigenen Bedürfnisse zu spüren. Um dann gucken zu können, ey, stimmt es überhaupt überein mit dem, was ich gerade lebe? Oder habe ich meine eigenen Bedürfnisse komplett vernachlässigt und gar nicht mehr wahrgenommen? Und Unterstützung suchen. Und das kann eben in der Familie oder im Freundeskreis sein oder durchaus auch professionelle Unterstützung suchen, um das für sich reflektieren zu können. Wo stehe ich da und kann ich meinem Bauchgefühl vertrauen?
Es gibt alle möglichen, ja, Punkte, wo man Unterstützung suchen kann, wenn man Angst hat, dass der toxische Partner das rauskriegt. Ne? Sowas wie Weißer Ring oder Frauenhäuser, wenn es Frauen betrifft, oder als Freund oder andere Angehörige auch ja,
Seelsorge.
Telefonnummern, Telefonseelsorge, die man anrufen kann, an die man sich wenden kann, wo man erste Schritte machen kann, um sich Hilfe zu holen, ja. Und vielleicht erfährt man, wo man vielleicht eine Beratungsstelle besuchen kann, vielleicht in der Nebenstadt.
Ja.
Lüge, um sich zu schützen, ist eine der
Genau,
guten Lügen.
das ist eine der Lügen, zu denen ich definitiv raten würde, um sich da selbst zu schützen und sich nicht in eine Gefahrensituation zu bringen. Weil, ne, es gibt Narzissten vom vernichtenden Typ, die dann dazu neigen, auch tatsächlich Ja, ihr Gegenüber, was sich wagt, sich aus der Beziehung zu befreien, so fertig zu machen, und zwar emotional und finanziell und eventuell auch körperlich, das kann durchaus auch gefährlich sein. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in allen toxischen Beziehungen so ist, aber das kann durchaus auch gefährlich sein. Und da kommen wir zu der wichtigen Frage, wenn man in einer toxischen Beziehung ist, gibt es die Möglichkeit, daran was zu verändern? Kann man so eine Beziehung noch retten? Kann man die noch in was Konstruktives wandeln oder bleibt einem nur, sich zu trennen?
Ja, ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung, aber es ist schwierig, wenn es so festgefahren ist. Und wenn nur ein Part sich immer bewegt, aber der andere Part sich nicht bewegt, würde ich fast schon behaupten, sieh zu, dass du deine Grenze rechtzeitig ziehst und dann rausgehst, bevor du untergehst und ertrinkst.
Also ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, sich die eigenen Motive anzugucken. Warum will ich eine Partnerschaft erhalten? Also geht es mir nur darum, dass ich Angst habe, alleine zu sein oder was passiert, wenn ich mich trenne? Oder geht es mir tatsächlich darum, dass diese Beziehung einen Wert für mich hat und ich mein Gegenüber auch liebe? Und dann zu schauen, habe ich denn die Kraft? Weil das kostet verdammt viel Kraft, wenn man in einer toxischen Beziehung ist. Habe ich die Kraft, daran zu arbeiten? Habe ich die Kraft, in Konfrontation zu gehen oder habe ich das nicht? Und letztlich, ist der andere überhaupt bereit, daran zu arbeiten oder hat er kein Interesse daran, irgendwas zu verändern? Und wenn nur bei einem eine Veränderungsbereitschaft besteht, ist es leider nicht möglich, eine konstruktive Veränderung innerhalb der Beziehung zu schaffen. Und dann bleibt letztlich nur ein Kontaktabbruch, so schmerzhaft das auch ist.
Ja, oder du bleibst da drin, aber dann musst du akzeptieren, dass es so bleibt, wie es ist.
Richtig, dann nimmt man eben Dinge in Kauf, man bezahlt einen Preis. Und es gibt in meinem Leben eine Situation, wo ich einen Kontaktabbruch tatsächlich mit einer Person gemacht habe. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und ich muss sagen, rückblickend war das damals für mich die richtige Entscheidung. Ich habe der Person mehrfach die Möglichkeit gegeben, konstruktiv an dieser Beziehung, die wir hatten, zu arbeiten. Und sie hat sie nicht wahrgenommen, ne? Und letztlich habe ich gesagt, okay, ich lasse mich nicht mehr verletzen. Meine Grenze ist hier. Und wenn es dir nicht gelingt, auch nur ansatzweise das zu respektieren, dann bleibt mir eben nur, ich trete zurück und breche diesen Kontakt ab.
Ja, das
So
verstehe ich sehr
schmerzhaft das
gut.
ist.
Ja, aber da muss man auch immer gucken, was ist längerfristige oder kurzfristige Konsequenz. Wenn die kurzfristige Konsequenz der Schmerz ist, ja, ist blöd, klar. Kann man auch so hinnehmen, dass es blöd ist. Man muss es auch nicht schönreden. Aber vielleicht ist es auch längerfristig gut. Eine Vierviertel-Tafel ist in sämtlichen Situationen schon sehr gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man Entscheidungen trifft. Oder kann ich mit den negativen Konsequenzen leben? Kann ich es
Genau.
akzeptieren, die negativen Konsequenzen hinzunehmen?
Ganz genau.
Hat die noch positive Seiten, dieses Konstrukt, dieses System, was ich unbedingt aufrechterhalten will, so sehr, dass ich die negativen Konsequenzen hinnehmen kann? Weil man baut sich auch ein ganz neues System darum, wenn es jetzt zum Beispiel ein Partner ist, auch bei Freundschaften, ne? Weil wenn es eine beste Freundin ist, kann es auch sein, dass du Freunde darüber kennengelernt hast, andere Freunde, Freizeitaktivitäten. Das kann ja auch als Konsequenz sein, dass du auch davon dich trennen musst, wenn du dich von der Person trennst oder halt sich das auch verändert und dass es da einem schwerfällt.
Eben, es hat immer in vielen Bereichen Konsequenzen, ne? Und das ist einfach was, das sollte man versuchen, nochmal mit ein bisschen emotionalem Abstand für sich zu betrachten, um zu gucken, okay, was fühlt sich für mich tatsächlich besser an und welchen Konsequenzen bin ich eher gewachsen? Was packe ich davon?
Ja, und für den toxischen Part habe ich nur die Botschaft. Glaubst du, wenn du wirklich Liebe suchst oder jemand, der dich bestätigt, dass du tatsächlich das damit erreichen kannst, indem du jemanden festhältst? Guck mal, wenn du jemanden an die Wand drückst, ich hatte schon ein paar Mal das Beispiel im Podcast, aber wenn du ein wildes Tier in die Ecke drängst, dann führt es nur dazu, dass es die Zähne fletscht oder irgendwann beißt. Klar ist jetzt der Partner kein wildes Tier, aber du führst durch Druck nur Gegendruck und nicht unbedingt die Bestätigung, die du dir wünschst, sondern das ist eine Bestätigung aus Angst und aus Zwang. Und das
Ja.
ist nicht die Bestätigung, die du dir im tiefsten Herzen wünschst. Vielleicht Vielleicht im tiefsten Herzen kannst du einmal einen Schritt zurück tun und guck mal, was dann passiert.
Sehr schön gesagt. Anita, hast du noch was da hinzuzufügen zum Thema toxische Beziehungen?
Nein, nicht direkt, aber generell, nehmt euch generell, und das habe ich schon mal in anderen Podcast-Folgen erwähnt, regelmäßig die Zeit, euer Leben mal kurz innezuhalten und zu reflektieren. Was will ich? Wo bin ich? Wo möchte ich hin? Es muss nicht jeden Tag sein, das ist auch ultra anstrengend.
So ein
Spreche
bisschen.
aus Erfahrung, aber in regelmäßigen Abständen. Ja, vielleicht einmal im Quartal, einmal im Monat. Dir Zeit nehmen, einen Raum nehmen, stille Minute, Medien weg, Stift vielleicht in die Hand und einmal kurz reflektieren. Und ich wünsche mir für viele, viele Menschen, dass sie wieder in Kontakt zu sich kommen, weil das bedeutet nicht, ich komme in einen Egoismus, sondern nein, indem ich Kontakt zu mir komme, komme ich auch in Kontakt in die Außenwelt und habe einen wacheren und meiner Meinung nach gesünderen Blick auch auf die Welt. Deswegen gebe ich das allen Menschen von tiefstem Herzen mit.
Und letztlich kann man nur dann glücklich sein, wenn man überhaupt weiß, was einen glücklich macht. Und wenn man keinen Zugang zu seinen Bedürfnissen hat, kann es einem nicht gut gehen, weil man dann nicht für sich sorgen kann.
Wow, schön gesagt.
Dann Dankeschön, Anita.
Danke an alle Zuhörer. Bis nächste Woche.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.